Radio Zusa.
Wie im Himmel, so auf Erden. Eine kirchliche Sendung bei Radio Zusa.
Den Radiogottesdienst auf Radio Zusa. Mein Name ist Frederik Richter. Ich bin Pastor in der Kirchengemeinde St. Dionys und verantwortlich für diese Bürgerfunksendung. Und mir gegenüber sitzt Henning Hinrichs, Pastor in Reppenstedt.
Moin.
Henning, schön, dass du da bist. Wie läuft denn Erntedankfest in Reppenstedt ab?
Reppenstedt hatte früher mal 4 bzw. 5 Bauernhöfe, aber mittlerweile eigentlich keinen eigenen Bauernhof mehr. Entsprechend läuft auch der Erntedankgottesdienst in Reppenstedt ab. Also wir schmücken zwar so ein bisschen den Altar, aber dass jetzt irgendwie die Landwirte kommen und ganz viel Erntegaben vorbeibringen, das ist hier nicht mehr so. Es ist immer manchmal ein bisschen karg. Und da wir keine Landwirtschaft mehr haben, stellt sich für mich tatsächlich immer die Frage, warum eigentlich Erntedank? Ich meine, du bist ja in einer Landgemeinde groß geworden, ne? Frederik, wie war das bei euch?
Ja, da war das wirklich noch so, dass für viele das ein ganz wichtiger Gottesdienst war, um Bilanz zu ziehen. Was hat mir das Jahr gebracht und auch vielleicht, was hat Gott mir gebracht? Wie hat Gott meine Arbeit in der Landwirtschaft gesegnet? Also ich glaube, traditionell tatsächlich der drittbestbesuchte Gottesdienst, also Weihnachten, Karfreitag und dann eben Erntedankfest, weil das ganze Dorf ja schon irgendwie auch davon lebte, ja, wie ist die Ernte gelaufen?
Ja, wir haben in Reppenstedt Erntedank eher so umgedeutet als Fest so der Ehrenamtlichen, die Leute sozusagen ihre Erntegaben, ihr Engagement einbringen und dann eben auch als Dank für die Menschen, die sich in der Kirchengemeinde engagieren. Aber so richtig Landwirtschaft gibt es eben in Reppenstedt nicht mehr. Der einzige Kontakt mit Landwirtschaft oder mit den Produkten ist tatsächlich im Supermarkt. Und das ist ja eigentlich sehr entfremdet von dem, was Landwirtschaft eigentlich bedeutet.
Aber es hängt schon noch eine schöne Erntekrone bei euch in der Kirche.
Ja, aber die ist schon ein paar Jährchen alt. Es gibt halt keine Landfrauen direkt in Reppenstedt und die könnte ruhig mal erneuert werden. Also liebe Landfrauen, wenn Sie das hören, Reppenstedt braucht eine Erntekrone.
Na, das ist doch mal ein Spendenaufruf. Ja, die Produkte im Supermarkt und die Verbindung zur Landwirtschaft, das wirkt, glaube ich, wirklich für viele weit weg. Und deshalb bin ich so froh, dass wir für diesen Gottesdienst mit dem Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem sprechen konnten. Die versuchen nämlich genau das, sozusagen Leute mitzunehmen in die aktuellen Entwicklungen der Landwirtschaft. Also, dass man da nicht so überkommene Bilder hat. Mir fällt das immer in den Bildernbüchern für meinen Sohn auf. Landwirtschaft ist da immer noch irgendwie so ein Minihof, 3 Kühe und ein schöner Trecker.
Ja, wir waren mal mit einer Familienfreizeit in Mecklenburg-Vorpommern und wollten auch einen Bauernhof besuchen und da wurde uns dann auch gesagt, also diese romantische Vorstellung, die gibt's schon ganz, ganz lange nicht mehr. Da laufen keine Hühner mehr über einen Hof und dergleichen. Da schnurrt keine Katze mehr. Das ist nicht mehr so.
Und trotzdem ist, glaube ich, ein bisschen was von der Romantik noch da, nämlich in dem Sinn, dass es ja nach wie vor einfach der Beruf ist, der die Bevölkerung ernährt. Klar, wir importieren auch viele Lebensmittel, aber auch die werden irgendwo landwirtschaftlich erzeugt und diese Lebensgrundlage ernst zu nehmen und auch den Beruf, der dahinter steht, das, denke ich, ist auch heute noch eine Chance vom Erntedankfest-Gottesdienst.
Ich bin gespannt auf das Gespräch im LBZ.
Das kannst du sein.
Gut. Dann wollen wir diesen Gottesdienst beginnen mit einem Gebet.
Gott, danke, dass du diese Welt gemacht hast und dass sie fruchtbar ist. Dass Pflanzen wachsen, dass Tiere und Menschen ernährt werden können und dass das seit Generationen und Jahrhunderten und Jahrtausenden funktioniert hat. Wir klagen dir alle Gegenden, in denen das nicht so ist, in denen Dürre herrscht oder Menschen durch Krieg oder andere Irrsinnssachen, das verhindern, dass einfach das Leben grundlegend gelingt mit Essen und Trinken, mit Kleidung und Dächern über dem Kopf. Und doch wollen wir heute ganz dankbar auf das schauen, was auch wir in unserer Umgebung haben, wovon wir leben und dass du uns reich gesegnet hast. Amen.
Amen. Wir hören jetzt eine Improvisation von Jan-Peter Heine, extra für diesen Radiogottesdienst eingespielt.
Heute bin ich zu Gast im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem. Mir gegenüber sitzt Martina Weber, die Geschäftsführerin. Was machen Sie denn hier im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum?
Erstmal herzlich willkommen im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Echem. Das Landwirtschaftliche Bildungszentrum trägt ja schon im Namen Bildung. Wir sind eine Bildungseinrichtung mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Im ersten Bildungsschwerpunkt kommen alle Auszubildenden des Landes Niedersachsen, die Landwirtschaft lernen, zu uns im zweiten und im dritten Lehrjahr und absolvieren hier eine Woche praktischen Umgang entweder mit den Schweinen oder mit den Rindern. Der zweite Bildungsschwerpunkt ist die landwirtschaftliche Weiterbildung. Dort bieten wir eine ganze Vielzahl an Angeboten an, angefangen von Spezialkursen zum Herdenmanagement, zur Eutergesundheit, zur Fruchtbarkeit, bis hin, dass wir auch Kurse anbieten für Hobbyhühnerhalter. Und im dritten Bildungsschwerpunkt, das ist unser Schaufenster Landwirtschaft, haben wir Angebote vom Kindergarten über die Grundschulen bis hin Konfirmandenfreizeiten bis zu den Senioren. Und wir haben unseren Echemer Dialog zur nachhaltigen Nutztierhaltung. Da haben wir immer über das Winterhalbjahr ganz besondere Formate für ältere Verbraucher, oftmals im direkten Kontakt mit den Landwirten, Informationen über die Landwirtschaft weiterzugeben und die landwirtschaftliche Produktion.
Das heißt, die erste Säule und die zweite Säule, von der Sie eben gesprochen haben, die sind eher für Insider, sage ich mal, für Leute aus der landwirtschaftlichen Szene. Und die dritte Säule hier im LBZ, die richtet sich an Nichtlandwirte.
Genau. Der dritte Bildungsschwerpunkt ist, regional bezogen, sagen wir mal, sehr auf die Hansestadt Lüneburg und letztendlich den Landkreis Lüneburg bis hin zur Metropolregion. Und dort bieten wir verschiedene Angebote an. Also man kann seinen Kindergeburtstag bei uns feiern. Wir haben Aktionstage rund um die Rinder, rund um die Schweine, für die ganze Familie, das große Erntedankfest. Und wir haben aber eben auch Spezialangebote. Wir hatten schon mal ein Kursmenü im Melkstand. Dann können Verbraucher erst Leckereien verkosten rund um die Milchhaltung, aber dann eben auch mal dem Landwirt beim Melken über die Schulter schauen. Wir haben andere Angebote, wie zum Beispiel das Speed-Dating zwischen Kirche und Landwirten, wo dann immer Zweierpaare gebildet wurden, die sich dann intensivst in kurzer Zeit über das Thema Landwirtschaft unterhalten und letztendlich eben auch austauschen und gegeneinander Erwartungen abklären. Das haben wir mit der Kirche angefangen und möchten es auch auf andere Berufsgruppen ausweiten. Da sind im kommenden Jahren noch die Lehrer mit an Bord und eben auch, wir möchten es auch für die Presse, für die Medien anbieten.
Fehlt es der Gesellschaft insgesamt an landwirtschaftlicher Bildung?
Es ist eben so, dass es wenig Berührungspunkte gibt zwischen der Dorf- und der Stadtbevölkerung und den aktiv wirtschaftenden Landwirten. Wir sehen das ja eben auch, dass immer weniger Betriebe aktiv wirtschaften und dadurch die Verbraucher weniger mit der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweise in Kontakt kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder weiß, wie die Lebensmittel produziert werden. Also wir finden es enorm wichtig, dass die Verbraucher wissen, wie die Tiere gehalten werden, damit sie sich entscheiden können, welche Tierhaltungsform sie zukünftig einkaufen möchten. Sie finden ja mittlerweile an der Fleischtheke oder vielmehr im Regal unterschiedliche Haltungsformen, angefangen von der ganz konventionellen Haltung über besondere Haltungsformen bis hin zur ökologischen Haltung. Und die Verbraucher sollten darüber aufgeklärt werden, was sich dahinter verbirgt. Und das kann man zum Beispiel bei uns ganz besonders gut. Man kann sich einmal die konventionelle Schweinehaltung anschauen und man kann sich die ökologische Schweinehaltung anschauen. Und dann wird sehr schnell auf dem ersten Blick gleich, wird man gleich gewahr, warum die ökologische Schweinehaltung sich im Preis ganz anders niederschlägt als die konventionelle Haltung, weil sie sehr viel arbeitsintensiver ist. Aber letztendlich sollte sich jeder und jede selbst darüber informieren, was möchte ich zukünftig konsumieren, denn ich finde schon, dass Ernährung ein Stück weit auch politisch ist. Also in dem Moment entscheide ich mit, ich entscheide über mein Ernährungsverhalten ja letztendlich mit, wie zukünftig produziert wird. Und diese Verantwortung trägt jeder Verbraucher in sich. Und insofern ist es sehr wichtig, dass er sich über die Wirtschaftsweisen informiert.
Jetzt haben Sie eben von den Kennzeichnungen im Supermarkt gesprochen. Also ich weiß nicht, ob ich nur flüchtig einkaufe oder ob das wirklich so ist. Mir geht das so bei diesen Haltungsformen an für Fleischprodukte, bei diesem Siegel. Da gibt's ja eigentlich die Stufen 1, 2, 3 oder 4 aufgemalt, aber ich sehe immer nur entweder 1 oder 4. Gibt's da nur die Extreme?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich auch fast immer nur 1 und 4. Und somit hat man ja zwei Extreme gegenüber. Und wie alles im Leben sollte man auch ziemlich viel im Bereich der Mitte vorfinden. Und es gibt schon auch 2 und 3, findet man nur etwas weniger vor. Also 1 ist ja die ganz normale Stallhaltung, wie wir sie momentan vorfinden. Wenn die Tiere etwas mehr Platz bekommen, etwas mehr Material zur Verfügung gestellt werden, geht man dann zwischen von 1 zu 2 zu 3 und dann letztendlich zu 4.
Ist das LBZ denn auch von der Schweinekrise betroffen?
Ja, momentan ist es ganz extrem. Wir haben gerade heute Morgen in der Dienstbesprechung drüber gesprochen. Es ist eben so, dass wir momentan für ein Kilo Schweinefleisch 1,28, aber bekommen, aber letztendlich müssen wir ja ganz viele Schweine zurzeit vorhalten, dadurch, dass wir nicht so ja abliefern können, wie wir normalerweise sollten. Und wenn sie dann tatsächlich an den Schlachtbetrieben angekommen sind, die Schweine, sind sie dann auch wieder etwas zu groß und dann gibt's wieder Abzüge. Das wäre reell vielleicht um 80 Cent oder bis 1 Euro pro Kilo Schweinefleisch landen. Und im Biobereich ist es ganz anders. Da können wir uns eigentlich von Nachfrage kaum retten. Corona hat eben auch gezeigt, dass die Verbraucher sehr viel bewusster konsumieren und somit verdienen wir recht gut momentan an den Ökoschweinen und können die Nachfrage nicht bedienen. Und die konventionellen Schweine liegen sozusagen im Stall fest, werden natürlich ordnungsgemäß gehalten und tierwohlorientiert gehalten. Aber dennoch haben wir auch wir am LBZ in Anführungsstrichen einen Schweinestau. Also sprich, wir können die Tiere nicht so vermarkten, wie wir es gerne würden. Und das hat ja verschiedene Gründe. Das ist einmal die afrikanische Schweinepest, dann ist es aber eben auch Corona-bedingt gewesen, dass viele Schlachthöfe aufgrund von Quarantänebestimmungen und Corona-Infektionen ja nicht schlachten durften und letztendlich auch sonst der Schweinemarkt ziemlich zusammengebrochen ist. Also wir haben ein Überangebot und darunter leiden besonders die Ferkelerzeuger. Denn wenn die Mäster nicht einstallen, dann können die Ferkelerzeuger die Ferkel nicht loswerden. Wir haben ja im Schweinebereich oftmals gar kein geschlossenes System mehr. Also sprich, dass derjenige, der oder diejenige, die jetzt Ferkel aufzieht, diese Ferkel auch ausmästet. Sondern meistens ist es ja so, dass der Ferkelerzeuger die Ferkel dann wiederum an den Mäster gibt. Und wenn der Mäster aber nicht nachfragt, weil er den Schweinestall noch voll hat, dann kann der Ferkelerzeuger auch die Ferkel nicht loswerden. Und die Ferkelpreise sind so enorm in den Keller gefallen, dass momentan es tatsächlich so ist, dass die Ferkelerzeuger überhaupt nicht mehr zurechtkommen von der Wirtschaftlichkeit. Und das ist wirklich ein großes Problem. Wahrscheinlich auch momentan nur dadurch zu lösen, dass Schweinebestände reduziert werden müssen.
Und diese Entwicklung, die Sie jetzt skizziert haben, ist das dann in 2 Jahren alles wieder wie vorher? Also wenn die Handelsbeschränkungen wegen der afrikanischen Schweinepest wegfallen und die Corona-Krise vorbei ist, wird der Schweinefleischmarkt und das Konsumverhalten dann wieder genauso sein wie bisher? Oder denken Sie, da verändert sich auch was?
Es gibt ja eine Zukunftskommission Landwirtschaft, die Bundesregierung eingeladen hat und wo dann Branchenvertreter und Erzeuger alle zusammen und auch die NGOs am Tisch gesessen haben. Und es gibt die sogenannte Borchardt-Kommission, die vorgeschlagen hat, wie zukünftig Schweine am besten gehalten werden, auch orientiert an Tierwohlindikatoren. Und momentan warten die ganzen Schweinehalter eigentlich drauf, dass die tatsächlich der Strukturwandel einsetzt und letztendlich es auch so sein wird, dass es eine Tierwohlabgabe geben wird an die Betriebe, so dass die notwendigen Anpassungen stattfinden können an die geforderten Gesetzgebungen, dass Schweine zukünftig anders gehalten werden und letztendlich auch auskömmlicher für den Landwirt, die Landwirtin, für die Tierhalterin, den Tierhalter gehalten werden können. Nun ist leider, wie es ja immer so ist, wenn es im Wahlkampf ist, gerade alles in Stocken geraten und wir hoffen, dass die neue Bundesregierung, egal wie sie aussieht, sich diesem Thema annimmt und letztendlich der Umbau, der sogenannte Transformationsprozess in der Schweinehaltung vonstatten gehen kann und dann auch die Landwirte wieder mehr Planungssicherheit haben. Wo geht's mit ihrem Betrieb hin? Können sie sich einen Umbau leisten? Gibt es einen Hofnachfolger? Gibt es für den eine Zukunft oder eine Hofnachfolgerin? Gibt es eine Zukunft für? Und wie wollen sie sich dann aufstellen? Und letztendlich, wie wollen sie sich auch zukünftig aufstellen im Hinblick Vermarktung? Und da habe ich doch sehr viel Hoffnung, dass die Verbraucher auch jetzt während der Corona-Krise, also alles das, was dann passiert ist, dass sie mehr regional nachfragen, dass es auch nach der Corona-Krise so sein wird und dass wir hier vielleicht auch im Landkreis Lüneburg viel stärkere Stadt-Land-Beziehungen aufbauen oder vielleicht auch eben weitergedacht, die Stadt Lüneburg vielleicht auch in ihrem Catering, in ihrer Schulversorgung mal regionale Produkte nachfragt und man da viel mehr Solidaritätsgemeinschaften zwischen den regionalen Landwirten und der Nachfragerseite, ob es jetzt eine Stadt ist, ob es ein Landkreis ist oder halt der Endverbraucher ist, entstehen.
Wir hören jetzt die Kirchenband aus Blekede mit dem Lied »Wo Menschen sich vergessen«.
Was sind denn die größten Herausforderungen für die Landwirte in unserer Region dadurch, dass das Klima sich ändert?
Es ist ja, wie wir es sehen konnten, wir haben entweder sehr heiße Sommer, sehr trockene Sommer. Dieses Jahr hatten wir einen relativ nassen Sommer. Also diese Extremwetterlagen, die werden sich halt eben verschärfen. Und das wird eindeutig eben so sein. Und uns steht eigentlich übers Jahr verteilt gleich viel Wasser zur Verfügung, aber letztendlich nicht zu den Vegetationszeiten, wie wir es benötigen. Und da wird es auf jeden Fall, wenn man jetzt mehr Richtung Uelzen denkt, wird es auf jeden Fall darum gehen, Wasser zu halten, wenn es zu anderen Jahreszeiten fällt. Und hier bei uns in der Marsch ist es natürlich dann wiederum die umgekehrte Situation. Wenn wir halt so nasse Sommer haben, wie kommen wir dann im Herbst auf die Flächen?
In den Medien, finde ich, gibt es oft so eine krasse Gegenüberstellung. Verbraucher gegen Landwirtschaft.
Ja, es ist ja so, der Landwirt produziert die Lebensmittel für die Verbraucher. Und die Verbraucher fragen die Lebensmittel, die der Landwirt produziert, nach. Und in den vergangenen Jahren war es so, dass es auf jeden Fall wichtig war, auch deshalb haben wir ja auch nur unser Wirtschaftswunder gehabt in Deutschland, dass der Verbraucher sehr günstige Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekommen hat, die aber auch gleichzeitig sehr hochwertig waren. So, das hat dazu eben geführt, dass die Landwirte genau diesen Weg beschritten haben, wie wir ihn momentan vorfinden. Und der dann auch dazu geführt hat, dass auch negative Effekte entstanden sind. Also wenn man jetzt schaut Richtung ja, unser Klimaschutz oder sagen wir mal den Klimawandel, der uns bevorsteht, da trägt die Landwirtschaft ja auch in Anführungszeichen eine Mitschuld dran. Oder wenn wir drüber nachdenken, wie momentan gedüngt wird, wie Böden genutzt werden, wie mit Tieren umgegangen wird, das ist alles eben auch ein Einfluss aus dem, wie Landwirtschaft in der Vergangenheit produzieren sollte und wie es eben auch gesellschaftlich gewünscht war. Und das wird nun momentan von den Verbrauchern angegriffen. Denn nun sind wir alle gesättigt und möchten wir halt eben haben, dass die Landwirtschaft anders produziert, dass diese, wir nennen das, negativen Effekte mit in den Preis einkalkuliert werden und dass wir andere Wirtschaftsweisen uns erarbeiten. Und das geht nur im Einklang mit der Landwirtschaft und den Verbrauchern. Also die Verbraucher werden zukünftig mehr für ihre Lebensmittel zahlen müssen. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn wir anders wirtschaften sollen. Und dieses Miteinander zu verhandeln, was möchte ich von dir? Ich möchte mitbestimmen, wie du deine Tiere hältst. Ich möchte mitbestimmen, wie auf dem Acker gewirtschaftet wird. Bedeutet, ist auch richtig so aus unserer Sicht, bedeutet eben auch, dass ich aber auch einen Teil der Verantwortung mittrage. Also sprich der Verantwortung, wie viel zahle ich dir dafür, dass ich vorher auch dieses Mitspracherecht habe. Also ganz extrem finden Sie diese Wirtschaftsweise ja momentan in der solidarischen Landwirtschaft, wo es ganz genau verhandelt wird zwischen Verbraucher und Produzent, was wird wie hergestellt und bewirtschaftet, und der Verbraucher trägt mit das wirtschaftliche Risiko des Landwirtes, indem er ihm Erntemengen schon im Vorfeld abkauft.
Neulich bin ich wieder an einem wunderschönen Getreidefeld vorbeigefahren mit vollen Ähren. Und im Hinterkopf wusste ich schon, dass dort ein Baugebiet hinkommen wird. Reicht das fruchtbare Land bei uns aus, um immer wieder neue Wohngebiete zu erschließen?
Also es ist ja schon mal so, dass die der Boden der Produktionsfaktor für die Landwirte ist. Das ist eigentlich der Faktor, mit dem sie arbeiten. Und wenn es so ist, dass wir den Flächenverbrauch nicht stoppen in der Größenordnung, wie wir ihn momentan haben, wird es natürlich für den Landwirt zu erhöhten Bodenpreisen führen, sei es jetzt über Boden, den er kauft, oder eben über die Pachtpreise. Denn wir werden dann schon einen angespannten Bodenmarkt bekommen. Und wir sehen es ja auch, dass er sich nach und nach anspannt. Wir sind hier noch nicht so schlimm dran, wie wir es vielleicht in den Regionen im Nordwesten sind, in Weser-Ems, wo ganz andere Pachtpreise gezahlt werden. Aber auch hier sind die Pachtpreise am Anziehen. Und persönlich denke ich, dass wir uns diesen Flächenverbrauch nicht mehr leisten können. Egal für die Landwirtschaft oder für den Naturschutz, werden wir schon mal schauen müssen, wie können wir eigentlich unseren Hunger nach Land in Form von Flächen für Bebauungsgebiete oder für Baugebiete stoppen, indem wir letztendlich nachverdichten in den Dörfern oder eben auch jeder mal überlegt, wie viel Wohnraum brauche ich eigentlich zur eigenen Verfügung. Denn das steigt ja auch extrem an.
Nun sitzt mir gegenüber Dorothea Hagemann. Sie kommt selbst vom Hof und hat sich jetzt aber auch entschieden, hier am LBZ zu arbeiten. Allerdings heute, Frau Hagemann, ist erst Ihr zweiter Tag. Was machen Sie denn hier?
Ja, herzlich willkommen meinerseits dann auch nochmal. Ich bin jetzt zukünftig für die Koordination der Lehrwerkstatt Rind zuständig. Das umfasst die Mutterkühe, die Milchkühe, Schafe, Ziegen, das Dammwild, Hühner und darüber hinaus Ackerbau, Grünland und auch die Biogasanlage.
Am 3. Oktober feiern wir in vielen evangelischen Kirchen Erntedankfest. Können Sie persönlich damit etwas anfangen?
Ja, ich bin früher mit meiner Oma damals noch immer in den Gottesdienst gegangen zum Erntedankfest. Und eben durch den Bezug, durch unseren Milchviehbetrieb mit Ackerbau, habe ich natürlich auch hautnah miterleben können, wie schön das war, wenn man das ganze Jahr über gesehen hat, wie alles gedeiht ist, also vom Sehen übers Weiterwachsen, übers Düngen und über die Felderkontrollen bis hin zur Ernte, wie das alles schön gedeiht und ja, wie man das eben auch im Endeffekt dann für die Milchkühe oder auch ja, für die menschliche Ernährung dann nutzen kann.
Ist das noch so, dass man im Frühjahr aussät und im Spätsommer oder Herbst erntet und Bilanz zieht?
Ja, im Großen und Ganzen. trifft das schon noch zu. Es gibt auch verschiedene Kulturen, also zum Beispiel das Wintergetreide, das wird im Herbst ausgesät und dann im Sommer geerntet bereits schon, also Wintergerste, Roggen, Weizen. Und die Früchte, die eben im Herbst geerntet werden, wie jetzt beispielsweise der Mais oder die Kartoffeln, daraufhin folgt dann meistens eine sogenannte Zwischenfrucht, die man dann zur Begrünung und zum Speichern der Nährstoffe die Wintermonate über auf den Äckern vorfinden kann.
Wie sieht die Bilanz dieses Jahr denn aus?
Also es ist natürlich sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ackerkulturen, die angebaut werden. Grundsätzlich, wenn man jetzt so mehr in den Bereich Milchvieh schaut, für die Milchkühe brauchen wir natürlich das Grünland als Hauptnahrungsquelle. Und da muss man sagen, dieses Jahr durch den Regen zum passenden Zeitpunkt hat man schon sehr viel Menge, also sehr viel Masse an Grünland oder Grünaufwuchs gehabt für die Tiere. Im Getreideanbau und Mais ist es ein bisschen schwierig zu sehen, da auch an entscheidenden Zeitpunkten dann doch schon die Trockenheit wieder ein bisschen das Wachstum vermindert hat. Und ja, da ist teilweise ein bisschen Einbuße gewesen, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sehr zufrieden sein, gerade nach den letzten Extremjahren, wo man deutlich zu spüren gekriegt hat, wie die Futtervorräte wirklich zusammengeschrumpft sind und auch für die menschliche Ernährung natürlich auch nicht so viel von den Feldern zu ernten war.
Also in der Kirchengemeinde St. Dionys ist es zum Erntedankfest Gottesdienst eigentlich noch sehr schön und traditionell. Einige Höfe spenden Erntegaben oder auch Privatleute aus ihren Gärten. Und die Landfrauen aus den Dörfern schmücken die Kirche wunderbar. Aber ich höre auch, früher waren mehr Landwirte im Gottesdienst. Können Sie eine Vermutung anstellen? Ist das der normale Rückgang an Gläubigen, den es dann auch unter Landwirten gibt? Oder ist in Anführungszeichen die Landwirtschaft auch unzufrieden mit der Kirche?
Also zunächst würde ich sagen, es gibt nicht die Landwirtschaft und die Kirche. Das ist ja wirklich beides sehr vielfältig und unterschiedlich ausgestaltet. Das kann man, denke ich, sehr schwierig so pauschalieren. Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, dass es mit dem Rückgang vielleicht allgemein zu tun hat, dass weniger Menschen in die Kirche gehen. Und ja, so von den Landwirten, die ich kenne, weiß ich aber auch von vielen, dass sie besonders an Erntedank auch zur Kirche gehen. Auch insbesondere die Personen, die sonst selten in der Kirche sind, gehen aber tatsächlich am Erntedankgottesdienst dann doch nochmal hin.
Ich glaube, das war so vor 2-3 Jahren, da gab es so eine Diskussion um kirchliche Ackerflächen. Also ob die besondere Umweltstandards bekommen sollen, wenn man sie neu verpachtet. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dann ist das einigen vielleicht eher konventionell wirtschaftenden Landwirten sauer aufgestoßen.
Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass zurzeit der Dialog zwischen Verbraucherseite und Landwirtsseite nicht genug besteht und die Landwirte den Eindruck haben, dass die Verbraucher nur mit neuen Verordnungen auftauchen und immer mehr fordern, aber es einfach nicht mehr gibt und die Landwirte einfach unter einem wirklich enormen Druck stehen, diesen ganzen Anforderungen nun gerecht zu werden. Und manche Landwirte überfordert das vielleicht im ersten Moment dann, dass sie denken, okay, ich soll jetzt noch mehr Forderungen erfüllen, habe aber bereits Probleme, die jetzigen Forderungen zu erfüllen. Und das ist tatsächlich dadurch einfach ein Problem, dass die Landwirtschaft nicht von heute auf morgen sich verändern kann, dass es wirklich in Generationen gedacht ist. Und Veränderungen brauchen einfach Zeit. Und man kann eben diese Anpassungen nicht alle sofort umsetzen in dem Maße. Und es gibt bereits ja auch viele gesetzliche Regelungen, die die Landwirte ja auch einhalten, die in Richtung Klima gehen und was ja auch noch ausgeweitet wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei den meisten einfach das Problem ist, dass sie Angst haben, noch mehr Auflagen zu erhalten und diese nicht mehr einhalten zu können, auch wenn sie es eventuell fachlich gar nicht schlecht fänden. Und die Landwirte ja auch prinzipiell sehr interessiert sind, die Natur zu schützen und mit der Natur ja auch sowieso schon jahrhundertelang arbeiten. Aber dass es dann in dem Moment einfach zu präsent ist, dass der wirtschaftliche Druck noch größer wird und dann eventuell die Aufgabe droht des Hofes.
Wir hören aus der Kirchengemeinde Blekede das Lied »Ich sing dir mein Lied«.
Das Erntedankfest fällt dieses Jahr auf den 3. Oktober, also den Tag der deutschen Einheit. Und die ehemalige DDR ist von uns aus ja auch über die Elbe gar nicht weit. Sind da heute noch Unterschiede in der Landwirtschaft zu sehen zwischen den westlichen und den östlichen Bundesländern?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Strukturen, was ich ja bereits angesprochen hatte, das löst sich nicht von heute auf morgen auf. Das wirkt wirklich über Jahrzehnte noch nach. Einfach die damaligen Strukturen, die Betriebe in den Bundesländern drüben sind einfach viel, viel größer strukturiert. Und diese großen Strukturen, es wird ja nicht wieder kleinstrukturierter werden, die sind einfach von damaligen Zeiten schon beibehalten worden. Und daher hat man dort ganz andere Betriebe vorzufinden. Und ja, unter den damaligen Gegebenheiten, die Betriebe, die unter den damaligen Gegebenheiten so entwickelt worden sind, die haben sich tendenziell eher noch vergrößert dann.
Und kann man sagen, dass diese großen Betriebe aus den ehemaligen LPGs heute eher ein Standortvorteil sind?
Das kann man schwierig so pauschal auch sagen. Also das hängt sehr viel immer vom individuellen Betrieb ab. Jeder Betrieb hat eine ganz andere Voraussetzung. Viel hängt auch einfach von den örtlichen Gegebenheiten ab, wie beispielsweise die Bodenqualitäten, ob man gute Böden hat, die sehr fruchtbar sind, oder eher sandigere Böden, die nicht so fruchtbar sind, wo auch einfach nicht so viel anzubauen ist. Aber es gibt natürlich auch bei den größeren Betrieben einfach diese wirtschaftlichen Vorteile, dass man größere Maschinen einfach effektiver dann einsetzen kann und die Betriebe sich die eher leisten können und dadurch natürlich effektiver wirtschaften können. Aber ja, das ist natürlich schwierig, wie genau man das nur eingrenzen möchte.
Ein beliebtes Erntedankfestlied in unseren Kirchen ist das Lied »Wir pflügen und wir streuen«. Und der Text geht dann so weiter: »Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand.« Ist das so?
Zum Großteil würde ich sagen ja, weil wir einfach wirklich sehr klima- und auch wetterabhängig sind. Aber man kann natürlich auch sehr viel durch seine Bewirtschaftungsweise beeinflussen, wie man den Boden einfach vorbereitet auch schon, wie man mit dem Acker grundsätzlich umgeht, ob man sehr intensiv wirtschaftet oder ob man dem Boden auch mal ein bisschen was zurückgibt und für den Humusaufbau etwas tut. Und ja, letztendlich ist man aber natürlich auch davon abhängig, ob genug Niederschlag kommt und wie die Temperaturen auch sind.
Dann vielleicht noch persönliche Schlussfragen. Zuerst an Sie, Frau Hagemann. Wofür sind Sie dankbar?
Ich bin dankbar dafür, dass wir Landwirte wieder unsere Silos auffüllen konnten mit Grünfutter für unsere Milchkühe und auch jetzt die Maisernte, die jetzt auch kurz vor der Tür steht, auch recht gute Prognosen warten lässt.
Und worum würden Sie Gott bitten, wenn Sie einen Wunsch bei ihm frei hätten?
Dass es vielleicht zukünftig mehr Dialog zwischen Verbrauchern und Landwirten gibt tatsächlich, dass man wieder mehr miteinander redet und arbeitet, dass die Verbraucher einfach mal schauen, wie funktioniert praktische Landwirtschaft. Und miteinander reden ist auf jeden Fall besser als übereinander reden.
Auch Sie, Frau Weber, frage ich das ganz ähnlich. Erntedankfest, wofür sind Sie dankbar?
Ich bin erstens mal sehr dankbar für dieses wunderbare Team, was wir hier in Echem haben. Alle Kolleginnen und Kollegen, die gemeinschaftlich gut durch die Corona-Krise gekommen sind und sich gegenseitig geholfen haben. Da bin ich einerseits sehr dankbar. Wenn man das jetzt vom landwirtschaftlichen Bereich sieht, bin ich auch sehr dankbar, eben genauso wie Frau Hagemann das erzählt hat, dass wir die Futtervorräte dieses Jahr aufgefüllt haben, dass wir die Kühe dann auch über das ernähren können, was sie am liebsten fressen, nämlich übers Gras. Und ansonsten bin ich dankbar dafür, dass wir einen gemäßigten Sommer hatten, dass wir uns wieder daran erinnert haben, wie es früher mal war und dass wir nicht diese wahnsinnigen Hitzeperioden hatten wie im letzten Jahr.
Und worum sollte Gott sich kümmern oder was würden Sie ihn bitten, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass alle gemeinschaftlich sich dem Thema des Klimawandels stellen. Die Landwirte, weil sie arg betreffen wird, dadurch, dass sie ja einmal auch betroffen sind von den Klimaauswirkungen, und eben auch die Verbraucher, und einen gemeinschaftlichen Weg finden, nicht gegenseitige Schuldzuweisungen, sondern einen gemeinschaftlichen Weg finden, wie wir die Klimakrise bewältigen und dieses 1,5-Grad-Ziel einhalten können. Das ist ein sehr starker persönlicher Wunsch von mir, da ich auch Mutter bin und mir dann natürlich auch ein bisschen Sorgen um die Zukunft der Kinder mache.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wir wollen nun Gottesdienst feiern und gleich zu Beginn einmal das Lied singen, das in diesem Radiogottesdienst auch schon angesprochen wurde. Wir pflügen und wir streuen. Sie finden es, wenn Sie Ihr Gesangbuch bei sich liegen haben, unter der Nummer 508. 508, wir pflügen und wir streuen.
Als Bibelgeschichte für den Gottesdienst hören wir das Evangelium, die Speisung der 4000 aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8.
Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie haben nun 3 Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Und sie hatten auch einige Fische. Und er dankte und ließ auch diese austeilen. Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Und es waren etwa 4000. Und er ließ sie gehen. Von Gott kommt alles her. Wir singen das Lied Nummer 324, Lied Nummer 324 aus dem evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 bis 4 und 13. 324, 1 bis 4 und 13.
Das kann nicht wahr sein, sagen manche Menschen, wenn sie diese Geschichte hören. 4000 Leute werden von 7 Broten und ein paar Fischen satt. Wie soll das gehen? Ernährungstabellen sagen, ein Mensch braucht ca. 2000 bis 2500 Kilokalorien Nahrung pro Tag. Die 4000 Leute, die damals in der Wüste zusammensaßen, um Jesus zu hören, hätten also mindestens 8 Millionen Kilokalorien gebraucht, um dieses Predigt-Event einen weiteren Tag durchzuhalten. Und wenn jetzt ein galiläisches Fladenbrot ungefähr 1250 Kilokalorien liefert und der Fisch aus dem See Genezareth vielleicht 500, dann konnten Jesu Freunde der damaligen Eventgemeinde vielleicht insgesamt 20.000 Kilokalorien anbieten, aber keine 8 Millionen. Vielleicht hätten sie mit halben Portionen 20 Leute satt bekommen, aber keine 4000. Das kann nicht wahr sein. Stellen Sie sich einmal vor, ein Engel geht durch Ihren Lieblingssupermarkt. Was sieht er da? Morgens volle Regale, abends volle Regale. Oder abends vielleicht ein paar ausverkaufte Produkte, aber immer noch Obst und Gemüse aus der ganzen Welt. Weintrauben aus Südafrika zum Beispiel, geerntet in einem Land, in dem große Armut herrscht. Und mit dem Flugzeug über viele Hungergebiete der Welt hinweggeflogen zu uns, in ein Land mit finanzieller Grundsicherung und reich tragenden Apfelbäumen. Was mag der Engel da sagen? Das kann doch nicht wahr sein. Und wenn er den Verkäufer beim Bäcker fragt, wohin mit den belegten Brötchen, Kuchen, Broten und Croissants nach Feierabend, dann wird er vermutlich hören, ab in die Tonne, die darf ich nicht rausgeben aus Hygienegründen. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Jesus hat damals gar keine zusätzlichen Brote aus dem Nichts gezaubert, vermuten manche. Sondern in Wahrheit hatten die Zuhörer doch alle etwas dabei. Sie waren nur nicht bereit, es rauszurücken, solange sie dachten, die anderen hätten nichts. Und als sie dann gesehen haben, was für ein großes Gottvertrauen Jesus hat und dass seine Freunde und er bereit sind, das Wenige zu verschenken, was sie haben, da zogen sie ihre Fladenbrote unter den Mänteln hervor und teilten Stück um Stück. So wird es gewesen sein. Nun, ich glaube schon, dass Jesus Brot vermehren konnte. Aber eine Sache gefällt mir an der Umdeutung. Sie nimmt ernst, dass es noch ein größeres Wunder in der Geschichte gibt, als die zusätzlichen Brotscheiben. Es ist das Wunder, dass Herzen sich verändern. Am Anfang haben Jesu Freunde ein ängstliches Herz. Sie sind schockiert, dass sie den Leuten etwas zu essen geben sollen. Meine Güte, Jesus, wir haben nur 7 Brote. Das wird nicht reichen, sagen sie. Und damit meinen sie natürlich auch, wir sollten unseren Proviant für uns behalten. Wir müssen doch zuerst an uns denken. Am Ende haben Jesu Freunde ein weites Herz. Dankbar und zuversichtlich. Sie sind glücklich überrascht, wie gut es geworden ist, nachdem sie sich Jesu Großzügigkeit angeschlossen haben. Am Ende sammeln sie mehr ein, als sie vorher hatten. Es ist Erntedankzeit. Was haben Sie in Ihrem Leben alles schon geerntet? Vielleicht in diesem Jahr im Garten oder auf dem Feld? Eigene Kartoffeln oder süßes Obst? Bei uns wachsen inzwischen ja auch schon Wassermelonen oder Weintrauben. Was haben Sie in Ihrem Leben schon geerntet, in diesem Jahr oder davor, im buchstäblichen Sinne oder auch übertragen? Vielleicht ernten Sie keine Felder ab, aber ernten anderweitig Lohn, Anerkennung oder Applaus. Bekommen Sie jeden Monat einen Gehaltscheck oder Rentenbescheid oder Taschengeld? Was steht da drauf? Ist es viel, ist es wenig? Das liegt vermutlich auch daran, was Sie damit machen. Gehen Sie mal aufmerksam durch Ihr Zimmer oder Ihre Wohnung oder Ihr Haus oder Ihren Garten oder durch unsere Natur. Wie viele Dinge sehen Sie, die Sie haben? Wie viele Dinge sehen Sie, die Sie brauchen? Wofür sind Sie dankbar? Was ist Staubfänger oder nutzloser Reichtum? Worüber würde ein Nachbar sich freuen? Was könnte ein Fremder gebrauchen? Und war ihr Habe die Erbstreitigkeiten wert? Es ist Erntezeit, Zeit Bilanz zu ziehen. Was ist alles da? Was habe ich bekommen? Es ist Erntedankzeit. Wofür bin ich dankbar und was kann ich weitergeben? Denn nur wenn wir den Zug mit Lebensglück immer wieder weiterschicken, kann er nach einer neuen Runde wieder bei uns ankommen. Gottes Segen soll bei uns Halt machen, das auf jeden Fall. Aber wir sollen eine Haltestelle von vielen für das Gute sein und nicht die Endstation aller Dinge. Hier in dieser Welt sind die meisten von uns in die Rolle der Freunde von Jesus hineingeboren. Also die meisten von uns haben wie die Freunde Jesu damals mehr zur Verfügung, als sie selbst brauchen. Es sieht nicht so aus, als ob es für die ganze Welt reicht. Aber 7 Brote sind auf jeden Fall mehr, als ich alleine essen kann. Insofern kann das Teilen erstmal losgehen. Nun könnte es ja aber sein, dass wir Zufallsgesegneten nach unserem Tod einen Rollenwechsel vollziehen. Vielleicht stehe ich dann auf einmal nicht mehr neben denen, die etwas abgeben können, sondern sitze dann im Kreis der 4000, die auf ein gutes Wort und einen Bissen Brot warten. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen, weiß der Volksmund. Weder von meinen Staubfängern noch aus meiner Speisekammer werde ich etwas mitnehmen können, wenn ich sterbe und Gott mich eines Tages in sein Himmelreich ruft, was habe ich dann vorzuweisen? Meine guten Taten und Spendenbelege? Oh, ich vermute, da kann ich mich schön hinten anstellen. Da werden unzählige Personen aus der Menschheitsgeschichte einen größeren Aktenordner guter Leistungen aus ihrer Erinnerung zusammenstellen. Und sowieso bin ich unsicher, ob ich dann so viel über mein Leben sprechen möchte. Schließlich wäre da auch noch ein etwas dickerer Ordner mit Notizen grauer Tage, an denen ich die Welt eher dunkler als heller gemacht habe. Am ehesten sitze ich also arm und unscheinbar unter den 4000 in der Wüste. Und dann hoffe ich auf folgendes Wunder, dass Jesus die ganze Liebe zusammennimmt, die er in seinem Leben gesammelt hat, 7 Tage pro Woche, Jahr um Jahr. Und dass er seine Vertrauten damit losschickt und sie austeilt in die vielen leeren, ausgezehrten Hände, darunter auch meine. Und dass diese Liebe hineinströmt in mein Herz und ich dann sagen kann, satt bin ich durch Nahrung, die ein anderer für mich erworben hat. Dem Himmel sei Dank, das darf wahr werden. Amen.
Geh unter der Gnade. Das nächste Lied.
Wir beschließen den Gottesdienst mit einem Fürbittengebet, Vater unser und Segen. Gott, du hast diese Welt geschaffen, danke dafür. Und du hast uns Menschen beauftragt, sie zu bebauen und zu bewahren, hilf uns dazu. Danke für alle, die in der Landwirtschaft leben und wirken, damit wir als ganze Gesellschaft Nahrung haben, Getränke, das, was wir brauchen. Bitte hilf uns auch als Gesellschaft, die Herausforderung Klimawandel anzunehmen und gemeinsam zu überlegen, wie wir weiterhin das tun können, bebauen und bewahren, dass auch die nachfolgenden Generationen Zukunft haben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Jesus, du hast in unserer Welt gelebt und du hast gesehen, was deine Mitmenschen brauchen. Du hast ihnen Brot geschenkt oder Berührung oder Gespräch oder Neuanfang. Danke, dass du auch heute unser Leben begleitest und siehst, was wir brauchen. Lass es uns auch sehen und öffne uns auch die Augen für unsere Mitmenschen, dass wir erkennen, was sie brauchen und wo wir ihnen helfen können. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Heiliger Geist, du bist die große kreative Kraft Gottes, die unsere Welt schön macht. Wir hören dich in der Musik, Wir erleben dich, wenn Menschen ihre Gaben einsetzen, um dich zu loben und ihren Mitmenschen zu dienen. Wir bitten dich, dass du möglichst vielen Freude daran schenkst, zu erkennen, was sie gut können und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere zu nutzen. Wir bitten dich um deine Kreativität in unserer Zeit und auch um deine Kraft zur Versöhnung. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe euch seine Gnade. Amen. Das war unser Radiogottesdienst für heute. Der nächste Radiogottesdienst wird ausgestrahlt am 14. November und kommt aus dem Kirchenkreis Uelzen, dann wieder an dem Sonntag um 13 Uhr. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Wir bedanken uns bei Martina Weber und Dorothea Hagemann vom Landwirtschaftlichen Bildungszentrum in Echem.
Die Musik zum heutigen Gottesdienst wurde in der St. Jakobikirche in Blekede aufgenommen. Wir hörten Maren Tipke-Donat als Sopran und Jan-Peter Heine, dem Organisten aus Blekede. Und zudem die Kirchenband aus Blekede, Irene Ma-Ahrens als Sängerin, Elisabeth Gleis an der Flöte, Jan-Peter Heine an den Keyboards, Jürgen Olesch am E-Bass und Andreas Heinke am Schlagzeug. Vielen Dank für die Musik.
Mein Name ist Friedrich Richter und ich war Sendeverantwortlicher für diese Bürgerfunksendung. Alles Gute für Sie. Tschüss.